begrüße Sie herzlich. Und zwar hier aus unserer schönen Pfarrkirche in Balderschwang. Im Hintergrund rechts von Ihnen sehen Sie ein Glasbild, ein Glasfenster der Gottesmutter Maria, das in Scherben auf dem Speicher bei uns lag. Wir haben es repariert, mühsam. Sei daher ein Bild für unsere Zeit. Die Verehrung der Mutter Gottes Maria, ja, ist sicher einigen wichtig, aber insgesamt in der Kirche schon etwas in den Hintergrund getreten. Und da ist es meines Erachtens schon wichtig, dass wir uns auf sie und ihre Bedeutung besinnen. Zunächst einmal, ich wurde 1959 in Augsburg geboren, bin dann 25 Kilometer südwestlich von Augsburg aufgewachsen, später in Neuss ins Gymnasium gegangen, habe dann den Wehrdienst bei Luftwaffe in Lager Lechfeld absolviert, weil ich nicht Priester werden wollte, ein Semester noch Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert und dann im Sommersemester bin ich eingetreten, in Augsburg, um Priester zu werden, Studium Augsburg und Rom, Kaplanszeit 2 Jahre in Augsburg, St. Anton. Ich war dann mit 28 der jüngste Pfarrer der Diözese und Promotionszeit über die Vorsehung Gottes, 3 Jahre nochmals Pfarrer in Bad Heilbrunn und dann 95, die Geschichte kennen Sie, habe ich die Verantwortung für Radio Horeb übernommen, das am 8. Dezember 96 auf Sendung gegangen ist. Ich gehe ganz an den Anfang meines Lebens. Als ich geboren wurde, hat meine Mutter im Wöchnerinnenheim als frisch geborenes Baby die Mutter Gottes hingehalten vor einer Statue und sie hat gesagt, du kannst ihn haben, wenn du willst. Und das ist schon etwas ganz Großartiges, das ich auch Ihnen weitergeben möchte. Das ist das 4. Geheimnis des freudenreichen Rosenkranzes, Darstellung im Tempel. Bitte, liebe Mütter, haltet eure Kinder und eure Söhne nicht fest. Übergebt sie der Mutter Gottes und lasst sie dann auch los. Und das war etwas ganz Großartiges, was meine Mutter fertiggebracht hat. Sie hat ja zuvor schon einen behinderten Sohn, meinen Bruder Albert, der 3 Jahre älter ist. Sie war als Geschäftsfrau sehr gefordert, hat aber trotzdem die innere Freiheit gehabt, dieses Kind, mich, der Mutter Gottes, zu weihen. Sicher eine der größten Gnaden meines Lebens. Von Anfang an schon ein Marienkind sein zu dürfen. Und deshalb bitte bei jeder Taufe machen Sie das. Bestehen Sie darauf, dass zum Marienaltar gegangen wird und ein Weihegebet an die Mutter Gottes gebetet wird. Es ist wichtig. Da ist dann der Schutzmantel der Mutter Gottes schon von Anfang an über dieses Leben des Kindes gelegt. Ich sagte schon, meine Mutter war eine Geschäftsfrau, Lebensmittelgeschäft, das heißt von früh bis abend im Geschäft stehen. Das kostet viel Kraft und sie hat trotzdem den ganzen Psalter gebetet. Also den freudenreichen, schmerzhaften und glorreichen Rosenkranz. Ein Geheimnis, wie sie das im Ablauf des Tages integriert hat alles, aber sie hat es getan. Und ich bin sicher, dass die Frömmigkeit meiner Mutter mich wesentlich geprägt hat. Augustinus hat einmal gesagt, alles, was ich bin, verdanke ich meiner Mutter. Und das kann ich in gewisser Weise auch sagen. Es war bei uns in der Kindheit ganz normal, das war noch in den 60er Jahren, da waren viele Kinder im Dorf, dass man den ganzen Tag draußen herumgesträumt ist und dann im Monat Mai an den Maiandachten teilgenommen hat. Ich erinnere mich da an die schön geschmückte Statue der Mutter Gottes, an die Kerzen, an die Lichter und an schöne Lieder. Also das war vollkommen normal. Auch der Kirchgang hat einfach zum Leben dazugehört dann. Und dann, als ich so 17, 18 Jahre alt war, habe ich die Botschaft von Fatima näher kennengelernt. Da waren damals Jahreskongresse, die durchgeführt worden sind und habe gehört, dass die Mutter Gottes um den Rosenkranz bittet. Auch wenn wir damals noch nicht so viele Möglichkeiten hatten, uns abzulenken wie heute, also mit Social Media und YouTube und dem ganzen Zeug, das hat es damals nicht gegeben, war es für mich damals auch ziemlich mühsam, den Rosenkranz zu beten. War eine richtige Überwindung. Ich hatte vieles andere im Kopf. Ich war sehr wissbegierig, habe unglaublich viel gelesen, mich mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Und es war schon nicht ganz einfach, immer die gleichen Formen da zu beten. Ich hatte aber die Gnade, dann die Botschaft der Mutter Gottes zu befolgen. Sie hatte bei jeder der Erscheinungen 1917 gesagt, man soll den Rosenkranz beten. Ich habe mir gedacht, wenn Maria unsere Mutter ist und ich ihr Kind bin, ihr Sohn, dann sollte man dieser Mutter gehorsam sein. Und sie weiß schon, was richtig und gut ist und habe das getan und machte dann eine für mich etwas befremdende Erfahrung. Ich habe damals gedacht, Gebet ist Lobpreis, ist Dank an Gott, aber ich habe nicht mit einer Response gerechnet. Ich habe nicht gedacht, dass eine Antwort von Gott kommt, sprich eine Berufung. Und das hängt auch mit Fatima zusammen. Die Mutter Gottes hat die gebeten, dass man die 5 ersten Samstage des Monats hier weihen soll, dass man dort zum Beichten gehen soll, wenn man dann alle Gnaden bekommt, die für das ewige Heil notwendig sind. Das habe ich getan. Und dann kam der Herz-Marien-Samstag des Monats August. Ich war noch bei der Luftwaffe, beim Militärdienst und habe dort gebeichtet und habe mich sehr mit meiner Berufung beschäftigt. Es waren immer wieder Evangelien in diesen Tagen an der Reihe, in denen berichtet wird, dass die Apostel alles liegen ließen. Und ich habe mich herumgequält mit dieser Frage, wie kann man alles hinter sich lassen? Wie ist das möglich? Ich gehe da in den Beichtstuhl, da ist ein Priester, der im Sommer seinen Urlaub gemacht hat, hergekommen ist. Und der hat mir auf den Kopf zugesagt, ich sei berufen, obwohl ich nichts in der Beichte erwähnt habe. Das war schon ein sehr starkes Erlebnis. Habe es aber dann wieder zunichte gemacht, weil ich mit anderen Priestern darüber gesprochen habe und die haben mir gesagt, ja, vielleicht hat der gedacht, ich probiere es einfach. Also mit dem eigenen Resonieren habe ich ein deutliches Berufungszeichen dann wieder in den Hintergrund geschoben und bin in Augsburg in die Uni, habe mich dort immatrikuliert für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Also da zeigt sich schon der Manager in mir, der später für das Radio noch sehr wichtig war. Ich habe es nur ein Semester durchgehalten und hatte das Glück, überzeugende Priesterpersönlichkeiten zu treffen. Darunter etwa Monsignore Josef Wittmann, der im letzten Krieg Hauptmann war. Das waren kernige Persönlichkeiten, die 6 Jahre Krieg hinter sich hatten. Die wussten, was das Priestertum wert war. Und das hat mich persönlich auch sehr berührt. Bin dann ins Priesterseminar eingetreten in Augsburg, später in Rom. Und dort ist auch etwas ganz Eigenartiges passiert. Im ersten Semester, es war das Sommersemester 81, ich habe mit nur 3 Semestern das Fortibirm auch gemacht, war ein Mitbruder, der wurde dann 3 Monate später zum Priester geweiht, Hubertus Blaumeiser, und der hat schon das Regal ausgeräumt mit den Büchern. Aber ein Buch stand noch dort, das Geheimnis Mariens, Ludwig Maria Gringimer von Montfort. Und aus irgendeiner Laune, oder sagen wir besser, aus einer Fügung der Vorsehung Gottes, fische ich das aus seinem Regal heraus. Darf ich das mitnehmen? Darf ich das lesen? Ja, selbstverständlich. Die Weihe der Ganzhingabe an die Gottesmutter Maria nach Ludwig Maria Gringimer von Montfort. Und später erfahre ich, dass der spätere Erzbischof von Bamberg, der damals Bistumstheologe in Augsburg war, Braun, ihm das geschenkt hatte. Das hat dann eine Beziehung zu diesem Erzbischof wiederhergestellt. Auf jeden Fall habe ich verstanden, dass in dieser vielleicht manchmal etwas barocken und umständlichen Sprache, Johannes Paul II. Hat eine ähnliche Erfahrung gemacht, etwas sehr Tiefes enthalten ist, nämlich, dass ich den Wert meiner vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Werke der Mutter Gottes übergeben soll. Sie wird auch dann dafür sorgen, dass meine vielleicht fehlerhaften Werke oder Intentionen, die nicht ganz geklärt sind, gereinigt werden. Und ich weiß noch, dass ich dann 4 Wochen einen Dienst in Lourdes 81 gemacht habe, Pèlerin d'Achour, Pilger für einen Tag. Also man hat da die Leute mit einem Schild eingesammelt, die vielleicht an der Côte d'Azur waren oder sonst irgendwo, oder an der Biscaya, und die sind dann aus Langeweile nach Lourdes gekommen, wollten das mal sehen. Die haben wir aufgefischt und ihnen diese heiligen Orte gezeigt. Eine tolle Einrichtung. Am 15. August 81 war es dann soweit. Ich habe ohne größere weitere Vorbereitung, eigentlich sollte man ja 33 Tage der Vorbereitung machen, habe ich mir geschenkt, diese Weihe an die Mutter Gottes vollzogen. Es werden also in diesem Jahr 40 Jahre, dass ich das getan habe. Auch wieder eine ganz große, unverdiente Gnade, die ich bekommen habe. Damals war die Situation in den 80er Jahren, zumindest an der Universität in Augsburg, sehr belastet. Also es waren so diese typischen Gruppen, progressiv, konservativ. Und es war dann schon auch die Gefahr, wie soll ich sagen, dass ich eine gewisse Härte an den Tag lege. Also in den Diskussionen auch schon sehr hart einsteige. Und ich bin ganz sicher, dass die Weihe an die Gottesmutter Maria mir eine gewisse Milde gegeben hat. Sie hat mir geholfen, die Mitte zu bewahren. Also nicht irgendwie zu radikalisieren. Es hat ja etliche dann gegeben, die diesen Unterschied zwischen der persönlichen Spiritualität und der universitären Theologie nicht mehr ausgehalten haben, die sind ausgetreten. Das ist mir erspart geblieben auch, dass ich bei all diesen theologischen Kontroversen eine gewisse innere Mitte gehalten habe.
Mutter Maria, nimm mich an die Hand, kleide mich neu mit deinem Gewand.
Dann kam der Tag meiner Priesterweihe. Ich hatte schon ein Primizmessgewand, aber jemand hat mir noch Geld gegeben, um nochmal eins zu kaufen. Da habe ich gedacht, dann nehme ich einfach das von der Mutter Gottes eines. Und vorne dann das M von ihr zu sehen, eine Rose, eine Lilie und hinten natürlich, weil ich in Lourdes war, die Mutter Gottes von Lourdes, als die apokalyptische Frau, die der Schlange den Kopf zertritt. Diese Beichte, die ich damals abgelegt habe, August 80, war in Maria Vesperbild. Und der Schnitzer, der Mutter Gottes von der Grotte, es ist ein sehr bekannter Wallfahrtsort, hat mir eigens nochmal seine Mutter Gottes Statue gemacht. Die wird dann auch noch gezeigt werden. Und die hat mich auch die ganzen Stationen meines Weges begleitet. Ich hatte damals schon erkannt, Marienverehrung ist nichts Nebensächliches und hatte das dann immer auch bei Predigten und Ansprachen in den folgenden 9 Jahren eingebracht. Bis ich dann nach Balderschwang kam, Radio Maria, ist ja der Weltverband, dem wir beigetreten sind, aus juristischen Gründen, weil eine andere Gemeinschaft, eine Gesellschaft den Namen Radio Maria schon rechtlich schützen hat lassen, konnten wir ihn nicht nehmen. Aber es war klar, dass die marianischen Tugenden das Radio prägen sollten. Damit meine ich besonders eine Dienstbereitschaft. Es geht nicht darum, dass wir selber groß herauskommen, uns wichtig machen, sondern dass wir uns in den Dienst nehmen lassen. Und dazu ist Balderschwang der ideale Ort. Sie wissen ja an der Heilsgeschichte, Gott wählt oft Personen aus. Denken Sie an König Saul, an König David, denken Sie an Nazareth, Orte auch, die wir Menschen nicht auswählen würden. Und Balderschwang hat schon eine ganz heftige Vergangenheit. Es gibt so den Spruch, es gibt gute Leute, es gibt böse Leute und es gibt Balderschwanger. Also das war früher so ein Ort, wo sich die Verbrecher und Gangster niedergelassen haben. Leute, die mit dem Gesetz in Konflikt standen, die sind hier nach Balderschwang gekommen. Es wird auch überliefert, dass ein Brudermörder sich absetzen muss und als erster in diesem Tal war und das mitgegründet hätte. Also ein richtig dunkler, belasteter Ort. Und die Mutter Gottes hat gesagt, das ist genau richtig und da machen wir das. War auch im Radio, in der Vorstandschaft, der Leitung immer diskutiert, warum Balderschwang. Wir müssen doch eigentlich beim Hauptbahnhof in München das Studio haben, dort, wo das Leben tobt. Aber nein, ich bin ganz sicher, die Wahl der Mutter Gottes war hier, aus dem Verborgenen, aus der Stille, aus der Unaufgeregtheit sollte das Radio geleitet werden. Und ich habe dann oft die Erfahrung gemacht, weil ich unerfahren war, dass Fehler vorgekommen sind. Und da hat mich ein Satz von Emanuele Ferrario sehr getröstet. Wenn du die Fehler nicht absichtlich machst, sondern aus mangelndem Wissen heraus, wird die Mutter Gottes nie zulassen, dass du in eine solche Sackgasse kommst, dass du nicht mehr herauskommst. Und da sind wirkliche Wunder passiert, wie die Mutter Gottes uns den Weg geebnet hat. Und wie das immer wieder dann auch weitergegangen ist. Das waren ganz große Geschenke, die wir dort bekommen haben. Es war eigentlich immer klar, dass es nicht mein und unser Werk ist, es ist das Werk der Mutter Gottes und sie soll es führen. Wie bei Teresa von Avila hat sie auch Spannung in ihrem Kloster gegeben und sie hat dann den Sitz der Priorin freigemacht, eine Statue der Mutter Gottes hergestellt und hat gesagt, sie ist die Priorin. Und so verstehe ich auch meinen Dienst. Ich versuche im Gebet immer wieder den Willen Gottes zu erspüren und dann bitte ich um Kraft und Stärke, es auch durchzuführen. Ja, und dann sind dann schon bedeutende Dinge auch geschehen. Zum Beispiel 2016 hat Ferrario gebeten, dass wir den Mariathon für Kibeo durchführen in Ruanda, ein Erscheinungsort der Mutter Gottes. Die hat damals gesagt, die Botschaften, die ich hier gebe, sind nicht nur für das Land, nicht einmal nur für Afrika, sondern für die ganze Welt. Aber fast 40 Jahre schien es unmöglich zu sein, dass das irgendwie hinausgeht. Die Zuhörer von Radio Horeb haben verstanden, dass das wichtig ist. Und so haben wir ein Haus, ein Satellitenablink geschenkt. Und heute wird das in 25 Nationen von Afrika hinausgetragen, die Botschaft des Friedens von diesem Ort. Also dass wir da mitwirken dürfen an einem heilsgeschichtlich durchaus bedeutenden Werk, hat mich doch dann sehr berührt. ein großes Geschenk dann auch. Ich habe später dann auch 31 Meditationen zum Rosenkranz verfasst. Wir haben ja auch viele evangelische Zuhörer. Und bei einem Kongress haben die gesagt, Radio Horeb ist klasse. Wir freuen uns, dass der Pfarrer Kocher Mut hat, dass er biblisch predigt, aber wenn er nur mit Maria aufhören würde. Sie haben einfach ihre Prägung durch ihre Theologie und das war für mich eine Herausforderung. Für sie sind ja jetzt nicht so sehr Konzilien und Lehraussagen der Kirche wichtig, sondern das Wort Gottes. Und das ist ja für uns auch immer die Basis. Und da sollte ich dann 2017, 100 Jahre Fatima, einen Vortrag halten und habe da alle wissenschaftlichen Kommentare, die es im deutschsprachigen Raum gibt, herangezogen. Also die Verkündigung des Engels an Maria. Und obwohl ich dieses Evangelium sicher 100 Mal schon in meinen 30 Priesterjahren vorgetragen habe, bin ich da in eine Tiefe hineingekommen, die mich selber erstaunt hat. Ich darf Ihnen nur ein paar so Stichworte nennen. Wenn Sie die Engelerscheinungen des Alten und Neuen Testamentes durchgehen, ein Engel grüßt nie. Er tritt einfach auf. Er kommt aus der Welt Gottes. Hier aber die einzige Stelle im ganzen Heilswerk, der Offenbarung des Alten und Neuen Bundes, wo ein Engel anständig grüßt. Engel sind prinzipiell unhöflich, sage ich immer. Die Leute lachen dann. Sei gegrüßt. Dann, Heiliger Geist wird über dich kommen, dich überschatten, über dich kommen, überschatten. Das ist aus der Kultterminologie des Alten Bundes entnommen. Und das meint die Wolke, die Schechina Gottes, die auf das Heiligtum kommt, auf das Zeltheiligtum oder später den Tempel. Das heißt, nichts anderes, als dass Maria der Tempel des Neuen Bundes ist. Was sind die größten Geheimnisse des Neuen Bundes? Was ist da das Wichtigste? In der Gotteslehre, dass Gott dreifaltig ist. Und natürlich die Erlösung in Jesus Christus. Und beides ist hier präsent. Ich fange bei Letzterem an. Ohne das Ja Mariens hätte die Menschwerdung nicht stattfinden können. Und das ist ja das Zentrum dieser Verkündigungsgeschichte. Heiliger Geist wird über dich kommen. Die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind Heilig und Sohn Gottes genannt werden. Also Offenbarung der Dreifaltigkeit. Und Maria ist mittendrin. Als Braut des Geistes, als Mutter des Sohnes und als Tochter des Vaters. Also was wollen wir eigentlich mehr? Sie ist jene, die mit ihrem Ja die Menschwerdung ermöglicht hat. Sie steht im Licht des Dreifaltigen Gottes. Ihre Geschichte ist parallel erzählt, also die Verkündigung, zu der von Johannes. Und diese Johannes-Verkündigung wird Stück um Stück überboten, Stück für Stück. Und am Schluss dann das großartige Ja-Wort, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Also den Willen Gottes an sich ereignen lassen. Nicht meinen, ich müsste selber das Ding drehen, sondern sich ganz und gar zur Verfügung stellen. Vielleicht noch das Grußwort des Engels, Keharitomene heißt das, Begnadete. Das ist ein Perfektwort. Also müsste so übersetzt werden, du bist schon begnadet worden. Von wem? Von Gott. In der Vergangenheit, das ist ein Partizipwort mit anhaltender Wirkung. Damit sind wir nicht mehr weit weg von der Lehre der unbefleckten Empfängnis. Also schon bevor der Engel kam, war Maria begnadet worden. Und das haben wir auch auf unserer Homepage nachlesbar, dokumentierbar, diese Ausführung, die ich jetzt ganz prägnant zusammengefasst habe, hinterlegt, gerade auch für unsere evangelischen Geschwister, denen ja das Wort Gottes wichtig ist. Die Mutter Gottes singt das Magnificat, als sie Elisabeth besucht. Magnum facere, groß machen. Das ist das Lebensprogramm dieser Frau. Sie will Gott groß machen. Und deshalb kann ich eigentlich nicht wirklich verstehen, warum immer so eine Abwehr und eine Ablehnung da ist, wenn Gott selber seinen einzigen Sohn ihr anvertraut hat. Wenn Gott da keine Bedenken hat, ob die denn irgendwie verformt oder ungut führt, warum haben sie wir dann ständig? Und wir wissen ja heute, wie entscheidend die Zeit im Mutterschoß ist, die ersten drei Lebensjahre. Für mich ist das überhaupt dann nicht nachvollziehbar, wenn Gott, der Vater, seinen einzigen Sohn anvertraut hat, warum wir es dann meinen müssten, die führt uns von ihrem Sohn weg. Und sie ist ja am Kreuz uns als Mutter gegeben worden. Das ist das Testament des Herrn. Deshalb sagt auch Papst Franziskus, Maria zu lieben ist nicht einfach nur Poesie oder geistlicher Anstand, es ist eine Notwendigkeit. denn wir brauchen die Hand der Mutter, um sicher durchs Leben gehen zu können. Maria ist kein Optional. Sie ist unsere Mutter. Augustinus hat ja den Satz geprägt, man kann nicht Gott zum Vater haben, wenn man die Kirche nicht zur Mutter hat. Und Maria ist eine Figuration, eine Darstellung der Kirche. Sie ist der kürzeste, der direkteste, der sicherste Weg zu Christus. Und in diesem Sinn verstehe ich auch meine marianische Spiritualität und würde mich freuen, wenn meine Ausführungen auch dazu beitragen würden, dass die Verehrung der Mutter Gottes vielleicht wieder neu erkannt wird und ihre Bedeutung zurückkehrt in unserer Kirche. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Ihnen einen Streifzug durch mein persönliches Leben gegeben, könnte noch vieles sagen, Medjugorje etwa. Dort ist Radio Maria entstanden, dort ist der Ursprungsort und dort sind auch viele Gnaden gegeben worden. Die Mutter Gottes sagt dort immer wieder, wir sollen alles, was wir tun, das Fasten, das Beten mit dem Herzen tun. Also nicht einfach nur den Rosenkranz runterbeten, dann lieber weniger, aber mit dem Herzen tun, mit dabei sein. Das ist das Entscheidende, nicht einfach nur vom Verstand her oder von den Lippen her Worte runtersagen. Das möchte ich Ihnen am Schluss noch mitgeben und mit Ihnen beten. Ich danke Ihnen auch, dass Sie jetzt aufmerksam meinen Ausführungen gefolgt sind. Vielleicht ist auch mal eine Anregung für Sie in Ihrem persönlichen Leben dabei. Das Erste wäre, dass Sie einfach gehorsam sind und den Rosenkranz wieder in die Hand nehmen. Versuchen Sie es einfach mit einem Gesetzchen mal. Lesen Sie die entsprechende Bibelstelle dazu und schauen Sie, dass Sie dann treu bleiben. Versprechen Sie es Gott, dass Sie das jeden Tag tun werden. Und das ist wie bei einem Leistungssportler, der stemmt die 300 Kilo auch nicht mit einem Mal. Der muss da trainieren. Aber bleiben Sie dran, sind Sie treu. Auch wenn Sie sehr müde sind oder auch gar keine Lust haben, machen Sie es. Und dann kommt das zweite Gesetzchen und das dritte, lieber weniger, aber das dann mit dem Herzen als viel und einfach nur runtergeplappert. Das möchte ich Ihnen mitgeben. Mutter Maria, wir kommen zu dir als deine Kinder. Wir danken dir für alle Gnaden, die du uns bei Gott erbeten hast. Wir danken dir für alle Führung. Für einen Schutz, dein Schutzmantel war da, auch wenn wir den nicht gespürt haben. Wir danken dir für das Geschenk von Radio Horeb, für so viele Gnaden der Bewahrung. Das Radio wäre längst schon eingestellt worden, wenn du nicht immer wieder eingeschritten wärst, auch unsere Fehler ausgebügelt hast. Wir danken dir, dass du so oft die Mächte der Finsternis in Schranken gewiesen hast, dass du den Kopf der Schlange zertreten hast. Wir danken dir auch für Shalom TV, für einen Frieden, den dieses Radio ausströmt. Wir danken dir für alle deine Kinder, die treu den Weg gehen und sich nicht beirren lassen. Und wir bitten dich, Mutter, lass uns in deinem Herzen geborgen sein. Wie in Fatima, du gesagt hast, mein unbeflecktes Herz wird deine Zufluchtsstätte sein und der Weg, der dich zu Gott führen wird. Und das erbitte ich von Ihnen, dass das unbefleckte Herz, das heißt ihre Liebe, unsere Zufluchtsstätte sein wird, und der Weg, der uns zu Gott führt. Und dazu segnen Sie dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.